Ja, ein unmöglicher Auftrag, so heißt heute mein Thema. Ein unmöglicher Auftrag. Vielleicht denken wir zuweilen ja selbst mal darüber nach, wo und wie wir uns für das Reich Gottes einsetzen könnten, wo unser Platz in der Gemeinde ist, wie unser Dienst aussehen könnte. Vielleicht fühlen wir uns auch für eine ganz bestimmte Aufgabe berufen und dann wägen wir ab, ob wir den zu erwartenden Anforderungen denn auch gerecht werden könnten, ob wir uns diese Aufgabe zutrauen oder vielleicht doch eher nicht. Und oft kommen wir dann schließlich zu dem Ergebnis, ich kann es wohl doch eher nicht, es geht nicht. Es übersteigt mein Vermögen, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten. Und was noch viel wichtiger ist, wir kommen zu der Erkenntnis, andere könnten das auch viel besser. Und mit dieser Gesinnung sind wir in recht guter Gesellschaft. Viele von denen, die Gott in seinen Dienst berufen hatte, haben erstmal versucht, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Das geht schon vorne in der Bibel los. Mose sagt bei seiner Berufung, wer bin ich? Ich kann nicht reden. Sende, wen du willst, aber bitte nicht ausgerechnet mich. Gideon sagt, als er berufen wurde, sein Volk zu retten, womit soll ich Israel erretten? Mein Geschlecht ist das Geringste und ich bin der Jüngste. Auch Jeremias Ausrede war, ich bin zu jung. Jona sogar versucht, vor Gott zu fliehen, um sich vor seinem Auftrag zu entziehen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass sein Auftrag immer größer ist als unsere menschlichen Fähigkeiten und als unser Vermögen. Das ist völlig normal. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgenommen wird, beauftragt er seine 12 Jünger und sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und wenn man über diesen Auftrag nachdenkt, mit 12 Mann in alle Welt, dann ist schnell klar, dass dieser Auftrag für die Jünger damals einfach eine Nummer zu groß war. Aber so ist Gott und so sind seine Pläne. Größer und höher, als wir denken können und uns überhaupt vorstellen können. Wenn die 12 aber damals nicht losgegangen wären, und darum geht's, einen Anfang zu machen, loszugehen, wären die 12 damals nicht losgegangen, dann säßen auch wir heute nicht hier. Und deshalb gilt dieser Auftrag bis in unsere Zeit hinein. Er gilt auch für uns. Und wir sagen das selber, wenn wir nachher die Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen. Dort schreibt Paulus an die Korinther, mit dem Abendmahl verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Also bis Jesus wiederkommt, sind wir aufgefordert, in alle Welt zu gehen und das Evangelium weiterzugeben. Wir wollen heute Morgen eine Geschichte betrachten, aus der wir lernen können, wie Jesus mit Menschen im Allgemeinen und wie Jesus mit seinen Jüngern im Besonderen umgeht. Jesus war in ein Boot gestiegen und hatte sich zurückgezogen, aber eine große Volksmenge war ihm gefolgt. In allen 4 Evangelien wird uns diese Begebenheit berichtet und daran wird auch deutlich, dass Gott diesem Geschehen ganz offensichtlich eine große Bedeutung beigemessen hat. Es handelt sich übrigens um genau das Ereignis, das der Geschichte von Jesus und Petrus auf dem See Genezareth vorangegangen war. Davon haben wir ja vor 2 Wochen hier gehört. Ich lese uns die Geschichte aus Matthäus 14, die Verse 14 bis 21, nach der Elberfelder Übersetzung. Und als er ausstieg, aus dem Boot nämlich, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Da waren sie also. 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, und wir können uns in etwa vorstellen, welche Menschenmenge da versammelt gewesen sein mag. Sicherlich mindestens 10.000 Menschen, vielleicht noch mehr sogar. Und diese Menschen hatten Sehnsüchte, sie hatten Bedürfnisse, sie wollten Jesus sehen und erleben. Und Jesus wurde innerlich bewegt, so lesen wir hier. Er predigt das Evangelium vom Reich Gottes, von der Liebe und der Kraft Gottes, er heilt Kranke. Und ganz offensichtlich dauert diese Versammlung viel länger als geplant war. Es war inzwischen Abend geworden und die Jünger sorgten sich um ihren Feierabend. Sie wollten die Veranstaltung irgendwie beenden. Der Tag war schon lang gewesen, den ganzen Tag waren sie dort versammelt mit den Menschen. Und sie regen an, die Leute jetzt mal nach Hause zu schicken. Aber Jesus hatte einen völlig anderen Plan. Und er sagt an dieser Stelle diesen für die Ohren der Jünger so verhängnisvollen Satz: Es ist nicht nötig, dass die Leute weggehen. Wie? Das erste große Fragezeichen erscheint auf ihren Gesichtern. Und dann folgt auch gleich die Erklärung Jesu, warum es keinen Grund gibt, die Menschen wegzuschicken. Gebt ihr ihnen zu essen? Ich sehe förmlich das Entsetzen in den Gesichtern der Jünger. Sie waren ja mit Jesus zusammen hierher gekommen und Jesus wusste genau, was sie hatten und wusste auch, was sie nicht hatten. Und deshalb war diese Aufforderung Jesu, gebt ihr ihnen zu essen, eine hoffnungslose Überforderung für die Jünger. Es ist nicht nötig, sie wegzuschicken. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich weiß ja nicht, wer von uns schon mal 5000 Männer bewirtet hat. Vermutlich niemand. Vielleicht 50 oder 100. Das wäre ja schon viel. Allein die logistische Herausforderung wäre ja kaum zu bewältigen. Aber 5000? Versuchen wir uns einmal in die Gefühlswelt der Jünger hineinzuversetzen. Diese 12 jungen Männer, die alles verlassen hatten und Jesus nachgefolgt sind, die stehen jetzt da und hören die Worte Jesu wohl. Aber den Inhalt verstehen sie nicht. Gebt ihr ihnen zu essen? Wie meint der Herr denn das? Ja, Herr, wie stellst du dir denn das vor? Wovon denn? Wie soll das denn gehen? Und dieser ganze Fragenkatalog wird jetzt abgespult. Was erwartest du denn von uns? Das können wir nicht. Damit sind wir hoffnungslos überfordert. Ein unmöglicher Auftrag. Und selbst ein Mann wie Petrus hatte offensichtlich keine Antwort. Und das finde ich schon erstaunlich. Petrus war ja so ein bisschen etwas wie der Anführer oder der Sprecher der Jünger. Normalerweise hatte Petrus fast immer was zu sagen, wusste irgendeinen Ausweg oder hatte eine Idee. Hier hören wir nichts von ihm. Selbst Petrus war offenbar sprachlos und ratlos. Aber der Blick Jesu war auf die Volksmenge gerichtet. Jesus hat immer den ganzen Menschen im Blick. Er war innerlich bewegt über sie und er wusste, diese Menschen haben geistliche Nöte und sie haben seelische Nöte. Und jetzt haben sie körperliche Nöte, nämlich Hunger. Und deshalb müssen wir hier was tun. Wir müssen helfen. Der Segen Gottes soll zu den Menschen fließen, die hier ausgeharrt haben den ganzen Tag, die zugehört haben, die geheilt worden sind. Und diese Menschen sollen jetzt hier natürlich nicht verhungern, nachdem Jesus sie geheilt hat. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Deshalb nimmt Jesus seine Jünger hier in die Pflicht und sagt, die Leute werden jetzt nicht weggeschickt, gebt ihr ihnen zu essen. So, infolge dieser Aufforderung gibt es dann natürlich verschiedene Reaktionen der Jünger. Sie fragen sich zunächst mal, was können wir denn überhaupt tun? In den Parallelevangelien Markus, Lukas und Johannes wird uns berichtet, dass zunächst überlegt wurde, einkaufen zu gehen. Die Jünger schauen also erstmal in ihre Portemonnaies und fangen an zu rechnen und stellen fest, wir haben nur, wir könnten höchstens, nein, es reicht nicht. Also, der erste Blick ist der rationale Blick der klugen Männer Gottes, erstmal auf das Machbare schauen, auf die Kapazitäten, auf die vorhandenen Fähigkeiten, auf die finanziellen Möglichkeiten, und sie rechnen aus, selbst 200 Denare oder Silbergroschen, das sind immerhin 200 Tagelöhne, würden für diese Menschenmenge nicht ausreichen. Und wäre überhaupt ein Großmarkt in erreichbarer Nähe? Und wie würde man die erforderliche Menge an Lebensmitteln hierher transportieren sollen? Wie viele Kamele oder Lastesel oder was immer bräuchte man überhaupt, um solche Menschen, um solche Massen zu bewältigen und hierher an den Rand der Wüste zu schaffen? Fragen über Fragen, Fazit, es geht nicht. Das reicht ja nicht mal, mit ein paar Plastiktüten loszugehen, um die Menge wegzutragen. Und überhaupt, stell dir mal vor, du gehst abends kurz vor Feierabend zu deinem Bäcker an der Ecke und willst mal eben Brötchen kaufen, 5000 mindestens. aber ohne Vorbestellung, versteht sich. Du musst entweder einen unerschütterlichen Glauben haben oder komplett verrückt sein. Und die Jünger sagen: Herr, wie gerne hätten wir geholfen, aber es geht nicht. Unsere Möglichkeiten sind nicht ausreichend, unsere Fähigkeiten sind begrenzt. Woher sollen wir so viel Geld nehmen? So viel haben wir nicht. Und der zweite Blick ist auf das Umfeld gerichtet. Der Ort ist öde, die Gesellschaft ist schwierig. Wie soll das alles hier funktionieren am Rand der Wüste? Dieser Ort ist äußerst ungünstig für deinen Auftrag. Das Geld ist knapp, die Menschen zu viel, die Bedürfnisse zu groß. Der dritte Blick richtet sich auf die Zeit. Herr, wenn es jetzt wenigstens morgens wäre, dann könnten wir vielleicht noch irgendwas organisieren. Aber jetzt, am Abend, da geht das nicht mehr. Die Zeit ist weit vorgerückt. Außerdem, eigentlich hätten wir jetzt auch Feierabend. Und es würde ja Stunden dauern, diese Menschenmenge mit Essen zu versorgen. Was du von uns erwartest, das ist jetzt nicht mehr machbar. Es ist unmöglich. Wir haben mal alles durchdacht und durchgerechnet, aber es geht nicht. Wir kommen hier an unsere Grenzen. Die Jünger erklären also, was und warum das alles nicht geht. Und das ist ja leider eine typisch menschliche Eigenschaft. Dabei hatten sie schon so viel mit Jesus erlebt. Vollmächtige Predigten, Wunder über Wunder. Sie haben erlebt, dass ihm ganz offensichtlich nichts unmöglich ist. Und jetzt stehen genau diese Jünger ratlos und mutlos neben Jesus und sehen sich in einer aussichtslosen Lage wegen ein paar hungriger Leute. Aber geht es uns nicht oft ganz ähnlich? Wissen wir nicht auch ganz genau, dass wir einen allmächtigen Gott haben? Einen Gott, der alles zu tun vermag? Dem nichts zu groß und nichts zu schwer ist? Und fühlen wir uns nicht gleichermaßen in vielen Situationen genauso überfordert und mutlos und ratlos wie die Jünger? Und deshalb waren die Jünger ja auch schon auf die grandiose Idee gekommen, schickt die Leute doch einfach nach Hause. Die sollen sich unterwegs selber was kaufen und wir hätten einen freien Abend. Genial für die Jünger. Sich des Auftrags entledigt, die Verantwortung abgeschoben und jeder kümmert sich um sich selbst. Wir könnten ja die Leute vielleicht noch segnen, bevor sie gehen, damit sie auch gut nach Hause kommen. Und wir machen Feierabend und hätten Zeit zum Gebet und zum Lobpreis. Das wäre wenigstens noch eine fromme Ausrede gewesen. So ist die Gemütslage der Jünger. Kennen wir das nicht auch? Gott ruft uns in irgendeinen Dienst, hat irgendeine Aufgabe für uns und wir schauen zunächst auf unsere wirtschaftliche Situation, auf das ungünstige Umfeld, auf den ungünstigen Zeitpunkt und irgendwie geht das auch alles gar nicht. Und außerdem passt das auch gar nicht so richtig in unseren persönlichen Zeitplan und in unser persönliches Lebenskonzept. Immerhin, 5 Brote und 2 Fische standen zur Verfügung. Angesichts der Größe der Aufgabe ist das ja eigentlich nichts. Aber das war alles, was sie hatten. Und Jesus sagt, bringt es her zu mir. Was Jesus hier von seinen Jüngern verlangt, ist, dass sie alles, was vielleicht gerade so für sie selbst gereicht hätte, in seine Hände legen. Es geht nicht darum, dass Jesus etwas zu geben, sondern Jesus alles zu geben. Jesus will nicht ein bisschen mehr von uns, er will alles. 5 Brote und 2 Fische. Also alles, bevor wir das, was wir haben, auf unser eigenes Leben verteilen. Denn dann bliebe für die Sache Gottes ja nur noch ein kleiner Rest übrig. Diesen Grundsatz können wir eigentlich auf alles, was wir haben, anwenden. Unsere Kraft, unsere Liebe, unser Geld, unsere Zeit. Wie oft bleibt von alledem nur noch ein kleiner Rest für das Reich Gottes übrig? Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wie würde unser Terminkalender aussehen, wenn Gott ihn schreiben dürfte? Wie würde unser Bankkonto aussehen, wenn Gott festlegen dürfte, wofür wir unser Geld ausgeben? Wie würde unser Leben aussehen, wenn Gott bestimmen dürfte, wofür wir unsere Kraft einsetzen? Wohin wir unsere Liebe weitergeben. Das Faszinierende an Jesus ist, dass er immer das gebraucht, was man ihm gibt. Die Jünger gaben alles, was sie hatten. 5 Brote und 2 Fische. Und daraus ist etwas Großes entstanden. Damit ging es los. Man hätte ja auch sagen können, 4 Brote und 1 noch für uns heute Abend. Machen wir uns nichts vor, Jesus hätte diese 5 Brote und 2 Fische nicht gebraucht, um die Leute satt zu kriegen. Er kann auch aus nichts etwas machen. Aber er nimmt das, was ihm gegeben wird, das, was wir haben. Denken wir an Elia und die Witwe, die nur noch eine Handvoll Mehl in einem Topf und ein wenig Öl in einem Krug hat. In 1. Könige 17 können wir die Geschichte lesen. Die arme Frau will daraus für sich und ihren Sohn noch einmal einen Kuchen zubereiten, will noch einmal essen und dann sterben. Es war eine große Notzeit, eine große Hungersnot, es gab nichts mehr. Und Elia, dieser unverschämte Prophet, sagt zu ihr, nein, erstmal ich. Gib ihr erstmal mir was zu essen und wenn ich satt bin, dann kannst du dir und deinem Sohn auch was zubereiten. Und wir lesen dann weiter und das Mehl im Topf und das Öl im Krug nahmen nicht ab, weil sie das bisschen, was sie hatte, dem Mann Gottes gegeben hatte. Und das wenige, was sie besaß und Gott zur Verfügung gestellt hatte, das reichte anschließend über die gesamte Zeit der Not hinweg. Als David vor seinem Kampf gegen Goliath 5 kleine Steine aus dem Bach heraussucht, erntet er nur ein mitleidiges Lächeln der anderen Soldaten. Aber David geht im Namen seines Gottes in den Kampf gegen Goliath. In 1. Samuel 17 finden wir diese Geschichte. Und Gott belohnt, was David tut. Er sieht sein Vertrauen. Die 5 Steine waren eigentlich viel zu viel. Ein einziger hätte gereicht. Maßlos hat David da übertrieben, 5 Steine zu nehmen. Ein Stein reicht völlig, wenn Gott dabei ist. Du ahnst ja gar nicht, was Gott so alles gebrauchen kann. Das, was du hast, das, was du bereit bist einzusetzen, das reicht, um sein Werk zu tun. Zurück zu unserer Geschichte. 5 Brote und 2 Fische, das war alles, was die Jünger bringen konnten. Und jetzt war die Erwartung der Jünger an Jesus natürlich, dass er irgendwas damit macht. Ihr Job war getan, mehr hatten sie nicht, mehr konnten sie nicht bringen. Die Leute sollen sich erstmal hinsetzen, sagt Jesus jetzt. Und nun ging das ganze Gewusel los. Kannst du dir vorstellen, wie lange das wohl dauern mag, bis diese ganze Menschenmenge, 5000 Männer plus Frauen und Kinder, bis die halbwegs geordnet auf dem Gras saßen und sich so schön hingesetzt hatten? Es waren ja keine Stuhlreihen aufgestellt. Und außerdem wurde damit natürlich eine Erwartungshaltung geweckt, die eigentlich nicht erfüllt werden konnte, mit 5 Broten und 2 Fischen. Wenn die Leute da erstmal sitzen, dann stehen die so schnell auch nicht wieder auf. Dann erwarten die was. In diesem Falle nämlich, dass ihr Hunger gestillt wird. Aber wie denn? Jesus blickt auf zum Himmel und das ist immer eine gute Blickrichtung. Er schaut auf zum Himmel und er wusste, nur von dort kann Hilfe kommen. Jesus betet und Jesus dankt. Und immer wenn Jesus gebetet hat, das wussten die Jünger schon aus Erfahrung, dann geschieht etwas. Das hatten sie schon oft erlebt. Kranke wurden gesund, Tote sind auferstanden, Menschen wurden errettet, selbst Naturgewalten mussten gehorchen. Die Jünger wussten, wenn Jesus betet, dann passiert etwas Großes, etwas Außergewöhnliches, etwas Unerwartetes. Und jetzt stehen die da, die 12 Männer mit Jesus und mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Jesus betet. Und 5000 hungrige Männer schauen ihn an. Und Jesus dankt für diese 5 Brote und 2 Fische. Was muss das für ein lächerlicher Anblick gewesen sein für die Volksmenge? Jesus zeigt uns hier, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist, die von außen betrachtet manchmal ganz schön merkwürdig anmuten kann, aber eine ungeheure Kraft in Bewegung zu setzen vermag. Und die Jünger sind starr vor Erwartung dessen, was wohl gleich geschehen wird. Gleich sagt Jesus Amen und dann wird ja irgendwas passieren. Vielleicht gibt es einen lauten Knall und wie aus einem Nichts würden dann plötzlich 5000 Brote und 2000 Fische vor ihnen liegen. Oder vielleicht würde Brot vom Himmel fallen, wie damals das Manna in der Wüste. Oder vielleicht würden Raben eine Unmenge Nahrung bringen, damit die Leute versorgt werden. So etwas hatte ja der Prophet Elia einmal erlebt. Stellt euch mal vor, was für ein Vogelschwarm erforderlich wäre. Das alles wäre möglich gewesen. Und dann würden sie, die Jünger, diese große Menge unter die Menschen verteilen und alle würden satt werden. Soweit ihre Erwartungshaltung. Wir sollen ja auch mit Erwartung beten. Und Jesus sagt Amen. Und als Jesus Amen sagt, war zu ihrer Bestürzung ganz offensichtlich überhaupt nichts geschehen. Vor ihnen lagen unverändert 5 Brote und 2 Fische. Mehr nicht. Ich weiß nicht, was die Jünger jetzt gedacht haben, wie ihnen zumute war. Ob sie vielleicht entsetzt waren. Soweit sie sich erinnern konnten, war es das erste Mal, dass Jesus gebetet hat und die Sache schiefgegangen war. Jesus hat gebetet und nichts war geschehen, augenscheinlich. Kennst du solche Situationen auch aus deinem Leben? Wir beten und ganz offensichtlich verändert sich nichts. Schon gar nicht so schnell und so spontan und so sichtbar, wie wir uns das oft vorstellen und erwarten. Es gab Zeiten, das wussten die Jünger ja aus Erfahrung, da hatte das immer geklappt. Aber was war jetzt passiert? Jetzt war es anders. Es hatte sich zwar etwas getan, aber es war noch nicht offenbar und sichtbar geworden, weil Jesus nämlich nicht nur das Volk mit Brot versorgen wollte, sondern weil er auch seine Jünger versorgen wollte mit einer Erfahrung und einem Erleben, das sie ganz sicher ein Leben lang begleitet hat. So sagt Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt ist es soweit. Wir haben gebetet, wir haben gedankt und jetzt wird verteilt. Jeder seiner Jünger bekommt ein bisschen Brot, nicht mal ein halbes Brot für jeden. 12 Jünger und 5 Brote, nicht mal ein halbes für jeden. Und ein kleines Stückchen Fisch. Und das im Angesicht tausender hungriger Menschen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendeinen der Jünger Jesu gefragt hätte, wie es um seinen Glauben steht, ob er bereit gewesen wäre, darüber Auskunft zu geben. Und die ganze Menschenmenge, zumindest die, die weiter vorne saßen, hatten ja auch mitgekriegt, dass was passiert war, oder besser gesagt, dass nichts passiert war. Die Menschen, die so in der ersten Reihe saßen zumindest, sahen vielleicht noch ein wenig Anlass zur Zuversicht und priesen sich glücklich. Vielleicht würden sie ja wenigstens noch ein bisschen abkriegen. Moment, sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch ein Hinweis, wie ihr verteilen sollt. Wir finden diesen Hinweis in Johannes 6, Vers 11, die Parallelgeschichte. Jeder bekommt so viel, wie er will. Noch so eine verhängnisvolle Aussage Jesu, sehr unklug. Wenn du viel Besuch und wenig zu essen hast, dann muss das Vorhandene angemessen dosiert werden, das ist doch klar. Du lässt also nicht zu, dass die Gäste sich selbst bedienen, sondern du teilst die Portion selber aus. Dann hast du den Überblick und die Mengen in der Hand, damit es letztlich für alle einigermaßen reicht. Jesus aber sagt, jeder darf sich nehmen, so viel er will. Das war eine ganz unkluge Aussage im Hinblick auf das, was sie hatten und im Hinblick auf das, was sie brauchten. Wäre es um einen großen Suppeneintopf gegangen, dann vielleicht einfach ein paar Eimer Wasser dazu und schon reicht's für alle. Aber Brot und Fisch, das ist ganz schlecht zu verlängern. Und da standen sie nun. Ich weiß nicht, wie klein oder wie groß ihr Glaube war. Und wie ihre seelische Verfassung und ihre Gemütslage war. Möglicherweise waren sie in Sorge und Angst vor der Menschenmenge. Das hätte auch richtig Ärger geben können. Eine Unverschämtheit. Das lassen wir uns nicht gefallen. Mit dem bisschen Essen wollen die uns hier abspeisen. Mit dieser erbärmlichen Menge, die wollen uns wohl zum Narren halten. Die wissen doch, dass wir Hunger haben. Das hätte auch mächtig Ärger geben können. Aber Jesus sagt nur, geht und verteilt. Er war ja im Vorteil, er wusste ja, was geschehen würde und sie noch nicht. Und sie gehen, und das ist das Großartige an den Jüngern. Die hätten das Brot und den Fisch ja auch selbst gern gegessen, die hatten auch Hunger. Für die Menschenmenge würde es eh nicht reichen. Wäre es dann nicht das Beste gewesen, sich erstmal selber satt zu essen? Aber sie sind gegangen, sie waren gehorsam und das zählt bei Jesus. Das ist die Grundlage und der Ursprung für die Vermehrung. Gehorsam zu sein, ist manchmal ganz schön schwierig, weil das, was Gott sagt, mit unserer menschlichen Logik sehr oft nicht in Einklang zu bringen ist. Die Vermehrung geschah ja nicht nach dem Gebet Jesu. Das Wunder der Vermehrung geschah erst, als die Jünger im Glauben und im Gehorsam losgingen und Brot und Fisch an die Menschen verteilten. Ganz ähnlich war es bei der Heilung der 10 aussätzigen Männer, von denen uns in Lukas 17 berichtet wird. Die Aussätzigen hatten ganz sicher, als sie zu Jesus gingen, mit einer spontanen Heilung gerechnet. Aber Jesus sagt ihnen nur, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das war alles. Und erst während sie im Gehorsam losgingen und hingingen in Richtung der Priester, wurden sie gereinigt. Wie das jetzt genau mit der Verteilung von Brot und Fisch abgelaufen ist, wird uns ja leider nicht berichtet. Die Ersten, die da mit knurrendem Magen ganz vorne saßen, haben sicher beherzt zugegriffen. Die haben verstanden, wir können nehmen, so viel wir wollen, hat Jesus ja gesagt. Also, was interessieren mich die Leute hinter mir? Ich nehme erstmal und esse mich satt. Und die Jünger standen daneben und haben voller Sorge an die Menschen gedacht, die weiter hinten saßen. Die würden ja mit Sicherheit gar nichts mehr abkriegen. Und dann stellen sie plötzlich fest, es ist immer noch was da. Es ist gar nicht weniger geworden. Die zu verteilende Menge wird nicht geringer, im Gegenteil. Sie sind mit dem, was Sie an Jesus abgegeben hatten, was Gott gesegnet hatte und was Ihnen jetzt wieder anvertraut worden war, einfach gehorsam losgegangen. Das war Ihre Stärke und damit konnte Gott sich offenbaren. Und das hat Reich Gottes in Bewegung gesetzt. Und das ist das göttliche Prinzip bis heute, immer und überall. Er nimmt das, was wir haben, und daraus wird Reich Gottes gebaut. Bei der Schöpfung der Welt nahm Gott das, was er hatte. Er nahm das, was da war. Und das war Staub. Und er macht den Menschen daraus. Gott nimmt das, was da ist, und macht daraus Reich Gottes. Er macht daraus etwas Beständiges für die Ewigkeit. Als die Jünger losgingen, haben sie festgestellt, von uns aus und aus unserer Kraft können wir nicht tun, womit Jesus uns beauftragt. Das ist zu schwer. Das übersteigt unsere Fähigkeiten. Das ist zu groß. Das ist ein unmöglicher Auftrag. Aber sie machen die Erfahrung, wenn wir mit unseren Möglichkeiten nicht mehr weiterkommen, dann fangen Gottes Möglichkeiten erst an. An anderer Stelle hatte Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das erleben sie hier hautnah. Alles, was ohne Gott in Angriff genommen wird, hat keinen Bestand. Da geht es nicht wirklich um die Sache Gottes. Aber in Gottes Pläne sind wir meistens aktiv mit einbezogen. Wir bleiben nicht untätig, wir sitzen nicht gemütlich im Sessel und warten ab oder schauen zu, was Gott macht, sondern unser Herr wird uns in aller Regel als Teil seines Handelns mit einbeziehen. Nicht unbedingt mit einem sehr großen Anteil, aber er nutzt das, was wir haben und was wir ihm zur Verfügung stellen, um daraus etwas Großes zu machen. Das Mehl im Topf und das Öl im Krug der Witwe hätte ohne das Eingreifen Gottes vielleicht gerade noch für den Prophet Elia gereicht, aber weiter nicht. Ein kleiner Stein in der Hand Davids vermag gegen einen hochgerüsteten Riesen nichts auszurichten, wenn nicht Gott das Geschehen in seiner Hand hat. Alles, was wir von uns aus beherrschen und was wir von uns aus erreichen können, hat nichts mit dem Reiche Gottes zu tun. Gottes Reich ist immer größer als das, was wir mit unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten tun könnten. Deshalb ist das Vertrauen auf Jesus so wichtig. Die Jünger mussten hier unendliches Vertrauen aufbringen und unter Beweis stellen, sonst wären sie mit so wenig Brot und Fisch gar nicht erst losgegangen. Vertrauen in eigenes Können und in eigene Möglichkeiten, das ist nicht erforderlich, das reicht ohnehin nicht. Die Jünger wussten ja auch nicht, was geschehen würde, aber sie hatten die richtige Einstellung. Herr, wenn du es sagst, dann gehen wir. Auch wenn wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was passieren wird, aber wir gehen auf dein Wort hin. Wenn auch wir solche Glaubensschritte im Gehorsam gehen, werden wir vielleicht manchmal an verschiedene Punkte dieser Geschichte erinnert werden. Mit den Finanzen gibt es vielleicht Probleme, die Gegend ist manchmal öde, die Menschen sind zu viele, der Zeitpunkt scheint oftmals höchst und ungünstig zu sein. Und das, was wir haben und einsetzen könnten, ist ohnehin viel zu wenig. In solchen Situationen gilt es, die Augen aufzuheben zum Himmel und uns an den zu wenden, der uns gesandt hat. Wir dürfen sicher sein, Gott hat alle unsere Fehler und Schwächen und Unmöglichkeiten in seine Pläne mit einkalkuliert. Sein Auftrag ist immer größer als unser Vermögen. Aber wir dürfen und sollen mit seinem Eingreifen rechnen. Wir sollen die Größe unseres Gottes erleben. Wie groß darf Gott in unserem Leben sein? Gott ist mit uns unterwegs und er möchte, dass unsere Beziehung zu ihm wächst. Aus diesem Grunde heraus führt er uns in Situationen, die uns oftmals unangenehm sind, die uns herausfordern, die uns manchmal an unsere Grenzen bringen und die wir nur schwer oder überhaupt nicht verstehen können. Aber Gott ist immer größer und er ist immer dabei. Er hat immer einen Plan. Er ist nie überrascht oder gar überfordert, er sorgt für uns. Und am Ende wird eingesammelt, nicht am Anfang. Erst am Ende wird eingesammelt. Und dann haben die Jünger eingesammelt. Von 5 Broten und 2 Fischen waren 12 Körbe voll übrig geblieben. Mehr als ausgeteilt war. Bei der Mitarbeit im Reiche Gottes brauchen wir keine Sorge zu haben, dass wir am Ende zu kurz kommen könnten, weil wir Gott etwas zur Verfügung gestellt haben. Aber der Segen der Vermehrung geschieht eben nur im Vertrauen und im gehorsamen Handeln. Was mit dem Rest jetzt geschah, berichtet uns die Bibel nicht. Vielleicht hat Jesus gesagt, nehmt euch jeder einen Korb und esst euch mal richtig satt. Was genau geschah, wir wissen es nicht. Aber die Jünger haben begriffen, bei Jesus ist Überfluss. Bei Gott gibt es ein Übermaß. Bei ihm ist wirklich die Fülle. Und es kommt nicht auf unser Können und auf unsere Fähigkeiten an, sondern es kommt auf den an, der uns beauftragt. Es kommt auf die Gegenwart Jesu an und es kommt dann ganz entscheidend letztlich auf unseren Gehorsam an. Wenn wir bereit sind zu tun, was Jesus erwartet und wenn wir bereit sind, das, was wir haben, und wenn es noch so wenig ist, zur Ehre Gottes einzusetzen, dann kann Gott etwas Großes daraus machen. Und wenn du glaubst, überhaupt nichts zu haben, was du für Gott einsetzen könntest, dann bring ihm doch einfach dein Unvermögen. Selbst daraus, da bin ich ganz sicher, kann Gott etwas machen. Und am Ende stehen volle Körbe. Am Ende steht ein großer Segen. Am Ende steht mehr, viel mehr, als wir eingesetzt haben. Probieren wir es doch einfach mal aus. Gott steht zu seinem Wort. Amen.